Ja, ihr habt ja schon mitgekriegt, man muss auf mich hören, damit man zur Gebetserhörung wird. Also jeder Muskel sagt mir noch, Preis und Dank, dass ich eine Gebetserhörung sein dürfte. Aber letzten Endes ist das ein Stück Gemeinde. Man steht irgendwo zusammen und man versucht, das, was man kann, einzubringen. Und ich bin zutiefst dankbar für dich und für deinen Einsatz und für das, was die Ranger so im Hintergrund tun, was man so normal nicht mitkriegt, außer wenn man euch in Tracht da vorne sieht. Ja? Aber was dann so am Wochenende so alles läuft und bewegt wird, das ist schon enorm. In der Gemeinde passiert relativ viel, sage ich mal, und von der Gemeinde geht viel aus. Gestern habe ich fast den ganzen Tag Klausurtagung gehabt für die Zeltstadt 2025 hier bei uns in der Gemeinde. Und wir haben lange zusammen beraten und geguckt, wie das geht. Und ich merke, wie viel Verantwortung für diese Zeltstadt in Mecklenburg-Vorpommern letzten Endes auf unseren Schultern liegt als Gemeinde, wo wir ein Segen sein dürfen für die Region, die weiter im Norden liegt. Ja, es hat mich sehr, sehr bewegt, wie wir zusammengesessen haben und Dinge umsetzen konnten. Und hoffentlich, dass die Planung, die wir aufgeschrieben haben, dann auch greifen. Weil es sieht so aus, als würde das nochmal wachsen und nochmal wachsen. Ja, und dann kriegt das schon eine Dimension, die nicht mehr so einfach im Vorbeigehen zu lösen ist. Wir sind an vielen Punkten extrem ratlos. Aber das ist ja gut so, wenn man alles weiß, sage ich mal, ist es blöde, dann ist das Leben überhaupt nicht mehr spannend. Ich habe einen speziellen Titel ausgesucht, Klug leben oder dumm sterben. Dachte, prägt sich vielleicht einfacher ein. Ich weiß nicht, ob ihr den Herbst und den Winter, ob ihr euch schon das ganze Jahr drauf freut, dass der endlich kommt. Also, es gibt irgendwelche Leute, die passen nicht in mein Denkschema. Aber Gott hat sie trotzdem lieb. Für mich ist das Krasse eben, vor wenigen Wochen konnte man um 6 Uhr die Augen aufschlagen und durch die Jalousien leuchtete die Sonne. Ein Thomas-Erlebnis. Er sagte, wow, ich darf aufstehen, danke Herr für die Nacht. Jetzt werde ich wach, alles duster. Du ziehst den Zeh aus der Decke raus, kalt. Ich habe keine Lust aufzustehen. Und dann hörst du, dass es draußen noch nieselt. Sagt, ja, gelobt sei der Herr, aber auch, muss das denn jetzt sein? Aufstehen, wenn es dunkel ist und wenn es nass ist und kalt, ich hasse das. Und das hat was mit meiner Biografie zu tun. Als 14-Jähriger kam ich aus der Schule, kam ich in eine Lehre rein und ich musste um 6 Uhr die Stempelkarte in der Firma drücken. Das heißt, um 5 Uhr aufstehen, durch die Kälte, da war ja nichts mit Bus oder so, da musstest du mit Fahrrad, dann bist du so vom Fahrrad gestiegen, ja, hin und dann wirklich pünktlich die Karte drücken, damit die dokumentierten, du warst da. Das kennen ja wenige von uns nicht. Wenn du die nicht gedrückt hast, warst du deinen Job los. Ich habe das gehasst, morgens so früh. Aber ich hatte den Vorteil, ich habe eine Mutter gehabt, die mich immer ermutigt hat. Und er sagt, da muss er durch, es hilft nichts. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, so ein komischer Spruch, aber es ist ja was Wahres dran an dieser Sache. Aber so ist es manchmal, denke ich mal, mit unserer Zeit, in der wir leben. Du guckst hinein in diese Zeit und merkst, es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Ich mag schon manchmal keine Nachrichten mehr hören. Wer wird nur Präsident in den USA? Wer ist wieder im Gazastreifen umgebracht? Wie viele Tote dort? Und die großen anderen Krisen, die hört man nicht wie in der Sahelzone. Zentralafrika, wo ganze Dörfer über Nacht ausgelöscht werden. Die Gräueltaten kriegst du gar nicht mehr mit. Die werden gar nicht durch die Medien durchgezogen. In diesen Tagen sterben Hunderte in Krisensituationen. Und das ist ja so, wenn du dann die Endzeit Reden vom Herrn Jesus einfach mal ein bisschen studierst oder auch das prophetische Wort, wenn es dann mit Wasser in der Wüste kommt, dann ist das ja noch eine Ermutigung. Aber das, was der Herr Jesus uns so vorher sagt, es werden mehr Kriege geben, es werden mehr Hungersnöte geben, die Liebe wird in den Herzen der Menschen erkalten, was man sogar in den Gemeinden feststellen kann, was man in Ehen feststellen kann. Wie viele Ehen gehen in Berlin kaputt aus Grund von Egoismen? Also es scheint so, dass die Endzeit sich verdichtet. Die hat ja angefangen, Petrus sagt das ja schon in der Pfingstpredigt, das sind die letzten Tage. Und es scheint sich mehr und mehr und mehr zu verdichten. Und die Frage ist, wie lebe ich in dieser Zeit? Das wäre jetzt weltpolitisch gesehen, aber irgendwo denke ich, hat es auch noch was ganz Persönliches, was vielleicht mit meinem Alter zusammenhängt. Je älter du wirst, umso näher kommen die Einschläge rechts und links in deinem Leben, wo Vater und Mutter, wo Freunde und Bekannte durch Krieg, durch Krankheit gehen und in die Ewigkeit gerufen werden. Je älter ich werde, umso dichter kommen die Einschläge. Und da habe ich mir so gedacht, eigentlich hat die Endzeit bei mir mit meiner Geburt schon angefangen. Und das verdichtet sich jetzt. Und die Frage ist, wie gehe ich in dieser Endzeit mit meinem Leben um? Sowohl in der weltlichen politischen Situation, wie auch in der persönlichen. Je älter du wirst, umso mehr, sag ich mal, spielt Endzeit für dich eine Rolle. Dann hast du nicht mehr 100 Jahre, sondern dann hast du vielleicht nur noch 2 oder 3. Manche haben vielleicht noch 50. Und da gilt es die Frage, lebe ich klug oder lebe ich dumm? Die Bibel lehrt uns ja in Psalm 90, glaube ich, stets, dass wir denken müssen, dass wir sterblich sind, auf dass wir weise leben. Und ich habe gedacht, zu diesem Zweck muss ich in die Bibel schauen. Und ich habe einen Bibeltext rausgesucht aus den Endzeitreden vom Herrn Jesus. Ich glaube, da habe ich meinen Lebentag noch nicht drüber gepredigt. Das sind so Bibelstellen, die liest man, die nimmt man zur Kenntnis, aber denkt nie tiefer drüber nach. Und ich will das heute wagen, mit euch da ein bisschen drüber nachzudenken, über diese Bibelstelle. Und die Frommen werden sagen, ach, die kenne ich schon, aber ob wir tief drüber nachgedacht haben, weiß ich nicht. Ich jedenfalls hatte das bisher nicht. Und ich will das einbetten, indem ich ein Choral dazu im Hintergrund laufen lasse. Ich hoffe, der wird eingespielt. Ist er da? Habe ich extra geübt, aber das geht nicht. Ein bisschen runterfahren, lass es ruhig ein bisschen gleich im Hintergrund laufen. Ich lese den Text. Dann wird es mit dem Reich der Himmel sein wie mit 10 Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und hinausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 aber von ihnen waren töricht und 5 klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei, siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Die Klugen aber antworteten und sagten, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche, geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen zu ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagten: Herr, Herr, öffne uns. Er beantwortete und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun. Denn ihr wisst weder Tag noch die Stunde. Eigentlich im Moment depressiv, könnte man lesen. Aber eigentlich voller Hoffnung. Es geht um die Hochzeit. Es geht dabei zu sein. Wir merken immer dann, wenn die Endzeit kommt und die Menschen in ihrer eigenen Dummheit unterwegs sind, dann wird die segnende Hand Gottes weggezogen. Wenige von uns haben das Massaker in Israel von der geistlichen Seite betrachtet. Wenn wir sehen, das Riesenkonzert, das da war, das war ein typischer Tanz um das goldene Kalb. Das war Dämonie pur. Und immer wenn dann der Segen Gottes weggezogen wird, dann kommt Mord, dann kommt Tod und alles Mögliche dazu. Und ich frage mich, wie ist das mit uns, wenn wir mit unserem Dickkopf leben? Mich erschüttert das. Ich weiß nicht, wer von euch die Zeitung liest, was in der Oper von Stuttgart, in meinem heiligen Stuttgart abläuft, wenn das da ein, in der Oper ein nackter Jesus einer nackten Nonne den Hintern versohlt. Und die Oper wird mächtig diskutiert. Ich frage mich, wird der Segen Gottes von unserem Volk weggezogen? Ich frage mich, das Morden, was an hunderten Kindern in diesem Land passiert, wird der Segen von uns weggezogen? Ist das Zeichen der Endzeit? Und die Frage, wie gehen wir damit um? Hier treiben mich viel mehr Sorgen um den geistlichen Zustand, mit dem wir unterwegs sind oder auch wie die Gemeinde Jesu Christi, und das ist schon Teil meiner Auslegung von diesem Gleichnis, die Sache scheinbar ein bisschen verschläft. Das ist noch nicht so das Schlimme. Das kreidet der Herr Jesus ja in dem Gleichnis gar nicht an. Er sagt, das dauerte und dauerte, bis Jesus kommt und das alles wiederherstellt. Wir haben dann die Hoffnung, wo wir zu ihm gerufen werden. Aber bis dahin kann eine Gemeinde, können Christen auch müde werden. Wird nicht angekleidet. Deswegen brauchen wir ja Erweckung. Erweckung heißt ja, dass die Frommen und die Gemeinde wieder wach wird. Nicht, dass das Evangelium weiterläuft. Das läuft dann als Folge davon. Aber ich möchte, dass ich von dieser Geschichte lerne, in der Endzeit wieder unter den Segen Gottes zu kommen. Ich möchte mich verabschieden von meinem eigenen Dickkopf, mit dem ich unterwegs bin, und möchte in dieses Leben wieder hineinkommen. Und lasst mich dafür vielleicht ein paar Gedanken zu diesem Text sagen, dass wir ihn vielleicht ein bisschen besser einordnen können und vielleicht nicht so viel reininterpretieren, was da gar nicht drinsteht. Der Jesus nimmt sich seine Zuhörer an der Hand. Jeder von ihnen kannte Hochzeitsfeiern in Israel. Dazu gehörte das nicht, dass die Braut schon Monate vorher zum zukünftigen Ehepartner ins Haus gezogen ist, sondern da war die Ehevorbereitung noch heilig. Die wartete zu Hause, bis der Bräutigam kommt. Und es wurde so gewartet, dass Freundinnen zusammenkamen, im Haus zusammenkamen und darauf warteten, dass sie hörten, der Bräutigam kommt. Und dann sind sie losgezogen, die Brautjungfern, um den Bräutigam zu holen, dass er die Braut nach Hause holen konnte. Dann wurde die Ehe geschlossen. Und das war in der Regel immer abends. Und in diesem Gleichnis, was der Herr Jesus sagt, gibt es so ein i-Tüpfelchen. Er sagt, das dauerte noch länger, der kam nicht erst um 18 Uhr, sondern die kamen um Mitternacht erst. Und was würden wir machen in so einem Fall? Ich würde entweder einen Film gucken oder mich aufs Ohr legen. Vielleicht noch ein Sudoku spielen oder so, aber das gab es damals ja noch nicht. Also es war absolut üblich, wie Jesus wieder so ein Gleichnis mitten in die Lebenswirklichkeit der Leute hineinbringt. Und dann war es dann ganz klar, wenn es dunkel ist, braucht man Licht. Wir hätten heute LED, aber damals hatten sie halt die kleinen Öllampen. Und Jesus bringt es auch hinein und sagt, es waren 10 Jungfrauen. Das heißt, er fasst mit der 10 die Vollzahl zusammen in der Symbolik. Jeder hat das damals verstanden. Das Symbol für Glauben und Zugehörigkeit, man musste diese Öllampe haben, damit man dem Bräutigam entgegenkommen konnte. Und das ist relativ einfach zu erklären, dass Jesus sich damit meint, dass er der Bräutigam ist, der zur Braut kommt. Und dann wird es schon schwierig mit der Interpretation, sind die Jungfrauen jetzt Teil oder ist die Braut die Gemeinde? Hier will ich gar nicht so tief einsteigen, weil das verstehe ich noch nicht. Und dann geht es lange um dieses Öl in der Lampe. Die Pfingstler wissen natürlich sofort, das hat was mit dem Heiligen Geist zu tun. Und nur die den Heiligen Geist haben, wir Pfingstler, die sind dabei, wenn der herkommt. Aber alle anderen, die Evangelikalen, die nicht an den Heiligen Geist so richtig, ja, die bleiben draußen. So ein Quatsch. Die Bibel lehrt uns, niemand kann von Neuem geboren werden, es sei denn durch den Heiligen Geist. Das will ich erstmal festhalten. Aber die Frage ist ja nicht, ob du nicht irgendwann mal das Öl hast, sondern ob das Öl ausreicht für deine Ewigkeit, um hier in der Endzeit zu existieren. Das ist eigentlich der Sinn und Zweck dieser Frage, die hier eine Rolle spielt. Und der Schlüsselvers hierzu ist, er antwortete aber und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Denn Vers 12, für die persönliche Endzeit, aber auch für die Endzeit, in der wir leben, ist es so wichtig, dieses Wort erkannt, ich kenne euch nicht. Im Hebräischen ist für kennen oder erkennen das Wort Yada. Das heißt, Adam erkannte Eva. Das heißt, eine ganz intime Beziehung. Und Jesus sagt an dieser Stelle im Gleichnis, wenn ich dich erkannt habe, dann bist du bei mir. Das heißt, wie eng ist meine Beziehung zu Jesus? Wie eng bin ich mit ihm wirklich unterwegs? Und ich sag mal, eine Liebesbeziehung, die Partnerin oder den Partner erkennen, ist ja nicht immer ein 24-Stunden-Job. Das hängt mit ganz bestimmten heiligen Momenten zusammen, die man in der Ehe miteinander verbringt, wo man den anderen erkennt. Und ich glaube, das ist so wichtig, dass wir das wissen, wenn wir in dieser Endzeit, dieser Zeit leben, dass wir immer wieder diese Zeiten haben müssen, wo wir eine ganz intime Beziehung mit unserem Herrn und Heiland Jesus Christus haben. Sonst können wir in dieser Endzeit nicht überleben. Wir denken immer nur an das Negative. Wir denken, morgen stehen die Russen hier und dann kommt ein Atomkrieg und wir müssen noch mehr Waffen liefern. Und wer weiß, was im Iran passiert? Wer weiß, wenn die Russen mit dem Iran zusammen, wie es in der Bibel steht, dass vom Norden her der Angriff auf Israel kommt, wenn das alles kommt, lohnt es sich überhaupt dann noch, Kinder in die Welt zu setzen? Ja? Versteht ihr, man kann das alles ins Negative denken und du stehst morgens auf und sagst, ich höre keine Nachricht mehr, alles scheiße, deine Elli, ja? So wie es in dem alten Lied heißt. Das macht depressiv, ihr Lieben. Und deswegen, wenn es draußen Herbst wird, wenn es kalt wird und der Wecker klingelt und sagst, ich habe eigentlich keine Lust aufzustehen in diese Zeit hinein, dann ist es doch was Wunderbares, wenn du sagst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich werde jetzt am Morgen mit ihm eine Zeit nehmen. Sag, guten Morgen, Heiliger Geist, schön, dass du schon da bist. Und Engel, ihr könnt jetzt Pause machen, die ihr in der Nacht gewacht habt. Ich wünsche euch einen guten Tag, schlaft gut aus. Oder vielleicht seid ihr noch fit für eine zweite Lobpreissession, ja? Aber versteht ihr, wir beten mit den Kindern am Bett, wenn wir fromm sind. Und beten und segnen, dass die Engel sie beschützen. Ja klar, die sind doch da. Dienstbare Geister, so steht's geschrieben. Und dann haben die Nachtschicht gemacht. Während ich versucht habe, meine komischen Träume in die Reihe zu kriegen. Oder fünfmal in der Nacht zur Toilette flitze. Aber versteht ihr, die waren immer da. Und jetzt wirst du morgens wach Und es ist alles komisch. Die Sorgen um den Tag gehen ganz groß. Jetzt bin ich mehr persönlich von der Weltpolitik weg. Ich gehe in deine persönliche Lebenssituation hinein. Du willst gar nicht aufstehen. Vielleicht hast du eine depressive Phase. Das kommt auch ins Leben von Frommen hinein. Dann geht's auf Mitternacht zu. Vielleicht tun dir die Knochen weh. Vielleicht hast du noch Muskelkater vom Steine schleppen. Vielleicht... Ich lasse das jetzt mal raushängen, ist egal. War gut, mit dir zusammen unterwegs zu sein. Verstehst du, du schaust hinein und in die persönliche Mitternachtsstunde. Und eigentlich, wenn sowas Depressives kommt, hast du keine Lust aufzustehen. Das liest du in der Bibel bei Elia beispielsweise. Der hat einen großen Kampf gewonnen. Und dann geht er in die Wüste und macht den christlichen Selbstmord und sagt, Herr, nimm den Geist von mir, lass mich sterben. Er hätte gar nicht in die Wüste laufen können, Isabel hätte das innerhalb von 24 Stunden erledigt. So ein Quatsch, da rennt er extra in die Wüste, um da zu sterben. Aber versteht ihr, das ist dann nicht mehr normal, wenn wir in solche Krisen kommen. Wenn die Mitternacht kommt, wenn der Druck groß wird, das passiert auch bei frommen Leuten. Ihr Lieben, täuschen wir uns nicht. Und ich habe oft gedacht, wenn es wirklich bei mir hingeht, dass die Knochen noch mehr quietschen, wenn alles ein bisschen komisch wird, wenn vielleicht die Gemeinde sagt, Paul, das reicht uns mit dir, und wenn alles nichts mehr da ist, dass ich dann weiß, der Herr schenkt noch Raben, dass ich versorgt werde. Er sagt, Paul, steh auf und hab wieder, ich sag's mal mit meinem Bild, und hab wieder eine Yada-Beziehung mit mir. Elia musste dreimal ermahnt werden, bevor er in Kraft aufstand. Aber ich glaube, wir kommen persönlich in ganz bestimmte Krisen hinein, wo unsere persönliche Endzeit anfängt oder wir sie zumindest so empfinden. Ihr Lieben, wohl dem, der dann weiß, wahrlich, ich erkenne dich. Ich habe dich erkannt, Yada. Ich bin mit dir eins geworden. Du bist mein Kind. Mein Kind. Da ist noch gar nicht vom Öl die Rede, sondern nur vom Erkennen. Ich kenne euch. Ihr Lieben, in dieser Zeit, wo wir leben, wo sich die Endzeit verdichtet, wo die politischen Sachen elementarer, größer, dichter werden, wenn wir nicht diese Beziehung miteinander pflegen, mit ihm, wird's eng. Und ich sag dir, wenn du dabei noch keine Enge hast, wenn es dann wirklich in eine Lebenskrise hineingeht, wenn Zerbruch kommt, wenn Tod, Leid oder irgendwas in deine Familie kommt, wenn die Einsamkeit vor deiner Tür steht und du kannst es nicht rausjagen, die klingelt und kommt ungefragt rein, wie Udo Jürgens das im Lied gesungen hat, meine Einsamkeit. Sie steht ungefragt vor dir. Frage ist, kannst du dich daran erinnern, dass der Herr kommt und sagt, ich bin für dich da. Endzeit. Und sagt er, gib nun Acht, das ist jetzt ein kleiner Hinweis, dass nicht die Dinge, er sagt das mal an anderer Stelle, die Sorgen um die Dinge dieser Welt, das alles überlagern. Dass du sagst, ich weiß schon, wie es geht und damit aus dem Segen Gottes weggeht. Ich kann mich daran erinnern, Marianne, ich erzähle mal wieder noch ein bisschen was aus unserer Lebensgeschichte, nichts Schlimmes. Ja, ich meine, manchmal kann ich sie zum Beten herausrufen. Hat sie sich schon dran gewöhnt, sagt er. Wir haben ja drei Kinder und irgendwann waren die im heiratsfähigen Alter, so nacheinander, nicht alle gleichzeitig. Aber dann war interessant, wie dann der ganze Lebensrhythmus auf die Hochzeit abgestimmt wurde. Hochzeitskleid kaufen, was für ein Essen, wo geht man feiern? Da wird alles ausgeblendet, was irgendwo im Leben, Alltag noch so ein besonderes Thema sein könnte. Das existiert plötzlich gar nicht, weil man sagt, man lebt auf die Hochzeit zu. Und dann meint er auch, du brauchst noch eine neue Frisur. Das erzähle ich jetzt nicht im Detail. Oder soll ich doch ein bisschen lustig, das kann man mal machen. Wa? Und dann war die Zeit zu knapp für den Friseur. Und dann sagt sie, das mache ich. Und dann fängt sie an, war, fängt an mit der Maschine. Und dann hat sie das falsche Ding aufgesetzt. Und dann hatte ich hier so ein Streifenhörnchen. Ja, die bei der Hochzeit in England, die dachten alle, ich hätte einen Hirnschaden. Stimmt ja auch, aber... Ich habe gelacht ohne Ende und Marianne hat geweint. Ich fand das sowas von cool. Ich dachte, das kann man irgendwann immer mal noch wieder verwenden, so wie heute, als Beispiel. Und die ganze Gemeinde freut sich darüber. Aber versteht ihr, wenn eine Hochzeit kommt, wenn du weißt, die steht bevor, dann dreht sich alles nicht darum, was dein Lebensalltag komplett ausmacht, sondern wird darauf fokussiert, der Herr kommt. Und das ist uns verloren gegangen in unserer Mitternachtsstimmung, dass wir nicht mehr in der Meinung sind, dass der Herr kommt, und zwar für dich ganz persönlich. Ihr merkt, das Thema hier, das geht mir wirklich nahe, weil ich möchte in dieser Endzeit weise leben lernen. Ich möchte nicht dumm sterben. Ich möchte wach werden. Ich möchte mich wachrütteln lassen und sagen, Herr Jesus, was muss ich von meinen eigenen Wollen und Tun vielleicht beiseite legen, um dichter an deiner Hand zu sein? Oder wo brauche ich diese intimen Momente? Ich springe zurück auf meine Geschichte morgens um 5:30, wenn ich eigentlich gar nicht in die Firma wollte. Und Mutter dann neben meinem Bett stand. Die war schlimmer wie jeder Wecker. Also ich meine, ich habe da jetzt kein tiefes psychologisches Problem mehr damit, war, aber in dem Moment war es nicht meine liebe Mutter. Aufstehen. Ich glaube, wenn ich das geistlich auslege, wir brauchen uns als Gemeinde, damit wir uns an diesem Punkt ermutigen. Ich gucke mal zu denen, die vielleicht durch Krankheit gehen, die mit Schwermüdigkeit zu tun haben, aus welchem Grund auch immer, selbstverschuldet oder durch biologische Prozesse oder was auch immer, die Ursache will ich gar nicht wissen. Aber wie gut ist das, wenn du dann in die Gemeinde kommst und du kriegst dann gesagt, ja, du siehst aus wie ein Streifenhörnchen, aber Jesus hat dich trotzdem lieb. Ja? Verstehst du, dass du irgendwelche Ermutiger hast, die kommen dir vielleicht komisch vor, aber die brauchen wir unbedingt. Ich denke, das ist einer der wichtigen Punkte der Gemeinde, dass wir sagen können, wir müssen zusammenkommen und uns gegenseitig zu ermutigen. Hey, lass uns wach sein, lass uns eine intime Minute oder eine intime Anbetungszeit mit dem Herrn Jesus haben, damit wir anders durch diese Endzeit in dieser Woche durchgehen können. Ich schaffe das alleine nicht. Ich brauche euch. Ich brauche euch als Ermutiger, als Ermutigerin, sonst werde ich das nicht schaffen. Alleinkämpfer gehen und saufen ab. Ich möchte euch herausrufen, so Mütter und Väter in Christus zu sein, die den anderen sehen, dem es momentan nicht so gut geht, der durch Leidensphase geht, der dann ermutigt wird, komm, steh auf, es lohnt sich, steh auf, es lohnt sich, steh auf, es lohnt sich. Vielleicht musst du das dreimal hören, wie bei Elia, vielleicht musst du, das ist so wichtig. Und Gemeinde ist deswegen auch so wichtig, dass ich gegebenenfalls anrufen kann. Die wenigstens machen das ja und sagen, mir geht's nicht so gut, könntest du mal für mich beten? Oh, du schon wieder. Ja, ich meine, wo soll denn Gemeinde durchleben, wenn wir alle nur glücklich uns auf die Schultern klopfen? Ja, das kannst du beim Taubenzüchterverein auch. Aber die Bibel sagt, wenn ein Glied leidet, so leidet das andere mit. Wir brauchen diese Ermutigung in der Endzeit, in der wir leben, persönlich in der Endzeit, aber auch persönlich in dieser Zeit, die sich immer mehr verdichtet auf das Wiederkommen vom Herrn Jesus hin. Wir müssen wieder in den Maranatha-Zyklus reinkommen, sagen, Herr, komme bald. Letzten Teil, den ich noch habe, dann komme ich auf die Zielgerade, da muss ich natürlich ein paar Takte zu sagen, aber das sind jetzt Interpretationen, das hängt mit dem Öl und mit der Lampe zusammen. Die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die hatten die Lampe. Die haben vielleicht gesagt, Herr, Herr, wie der Herr Jesus sagt, aber haben nicht getan, was er wollte. Ihr nennt mich Herr, Herr und tut nicht. Ja, die hatten eine Lampe. Und das Schöne ist, die Klugen nahmen Öl in Gefäßen samt in Lampen, standen auf und waren bereit für die Hochzeit. Im weiteren Vorhang steht noch, sie schmückten die Lampen sogar. Mal drüber nachdenken, was das geistlich bedeuten könnte. In deinem Leben, im Leben deines Nächsten, dass man vielleicht diskutiert, wie kann man dem Herrn Jesus besser gefallen? Wie kann die Lampe deines Glaubens vielleicht wesentlich schöner aussehen? Dass wir uns ermutigen, der Herr kommt, hey, der Herr kommt bald. Lass unsere Augen aufheben, nicht klagen über unsere Politiker, was sie alle falsch machen, sondern sagen, unser Herr kommt, die Zeit wird dunkler, gelobt sei der Herr, er ist nahe. Hebt euer Haupt und schaut hin. Das geht mir verloren und ich brauche euch als Ermutiger, dass ihr mir wieder sagt, hey Paul, denk nicht so viel über die schlimme Welt nach, sondern denk darüber nach, dass Jesus kommt. Er kommt, um wieder Wasser in der Wüste zu schenken, um eine Friedensstraße von Ägypten bis an der Assur zu schaffen. Ich warte auf diese Verheißung, dass die in Erfüllung geht. Hamagadon ist die eine Sache, aber die Friedensstraße, das ist ein Ding. Und dann ist die Frage, wo schaue ich hin? Auf den Heiland, der sowas machen kann oder nicht? Ja, da, mit ihm Beziehung pflegen, damit mein Blick wieder geschärft wird für das, was wichtig ist. Und dann kommt natürlich das Öl hinein. Sie klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen, samt ihren Lampen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Und die bereit waren, gingen hinein mit ihm zur Hochzeit. Das Öl natürlich für den Heiligen Geist. Aber ist natürlich die Frage, wie komme ich da dran? Kleine Randbedingung, wenn ich Mangel am Heiligen Geist habe, kenne ich nur eine Bibelstelle, die steht in Lukas 11. Man muss darum bitten, komm, Heiliger Geist, ich brauche dich. Wenn du diese Demut nicht hast, vergiss es, gehörst du zu den Dummen. Das Zweite, da sind wir Charismatiker manchmal ziemlich, ziemlich blöde da. Wenn du Lukas 11 nämlich liest, da ist nicht nur zu bitten, sondern das wird auch das Empfangen, das Nehmen wichtig. Was würde es bedeuten, wenn du Kinder hast und die haben Hunger ohne Ende? Du hast den reich gedeckten Tisch und die sagen, Mama, Papa, ich habe Hunger, ich habe Hunger. Du sagst, habe ich alles gehört? Und die greifen nicht zu, was auf dem Tisch ist. Die verhungern dir, während die am Tisch sitzen. Der Tisch ist oft reich gedeckt und wir haben verlernt, das zu nehmen, was Gott für uns hat. Das ist eine der dramatischen Dinge der Charismatiker. Die meinen, ich bete um den Heiligen Geist und dann warten sie, dass es auf einmal Wumm macht und dann ist er drin. Dass da auch steht, du musst es auch nehmen. Du musst sagen, ich will das. Viele, die ums Zungengebet beten, die machen eigentlich den Mund nicht auf, weil sie meinen, mit den wenigen stammelnden Worten, das wäre es noch nicht. Die fangen gar nicht an, die Zunge zu bewegen. Kein Vorwurf an irgendjemanden, der an diesem Punkt leidet. Ich möchte da eher eine Ermutigung bringen. Aber so viele geistliche Dinge, die Gott uns gibt durch den Heiligen Geist, die nehmen wir gar nicht, weil wir meinen, wir brauchen erst eine ganz bestimmte heilige Stimmung. Ihr Lobpreiser, ihr müsst bestimmte Lieder anstimmen, damit das Seelenleben bei mir richtig auch, na, das brummt hier unten. Ja, dann erst kann ich empfangen. Quatsch. Du bist vielleicht mitten in der Lebenskrise drin und fängst an, um dieses Öl zu beten. Und dann musst du irgendwann im Glauben sagen, Herr Jesus, das nehme ich jetzt. Du wirst es gut hinausführen. Das ist eine Sache, die im Kopf anfängt und dann ins Herz muss. Die kommt nicht aus einem Bauchgefühl. Also wenn du Öl haben willst, wenn du Heiligen Geist haben willst, auch für die Endzeit, du musst nicht nur bitten, sondern du musst auch nehmen. Und das ist ein Lernprozess, der ist gar nicht so einfach, wenn du daran gewöhnt bist, dass alles über einen heiligen Lobpreis gesteuert werden muss. Oder dass es bei einer Predigt so tief geht, dass dir das selbst das Schwiel unter den Füßen anfängt zu schwillen. Bitten und nehmen. Und dann hast du es genommen und dann musst du es natürlich auch essen. Und das ist für mich so die praktische Seite dann. Wenn du wirklich im Heiligen Geist weiter wachsen willst, dass das Öl fließt, musst du aufstehen und musst Dinge mit ihm zusammentun. Ohne Tun vergammelst du. Das weiß jeder, der sagt, also ich werde mich jetzt nur noch eine Woche lang ins Bett legen, ich gehe nicht mehr raus, draußen ist es kalt und nass, es ist Endzeit, ich mache nichts mehr. Dem wirst du irgendwann feststellen, der hat Muskelschwund. Wenn der dann aufstehen will, der schafft noch nicht mal den Weg zum Zigarettenautomaten. Geistlich gesehen genauso. Wenn du nicht anfängst, irgendwann bestimmte Dinge zu tun, gib mal so ein paar praktische Beispiele, darf ich? Ja? Toiletten sauber machen, ja, das wollte ich erst ganz zum Schluss sagen. Danke zu sagen. Danke für diesen guten Morgen, auch wenn es draußen kalt ist, es nass ist, du lieber liegen bleiben willst, wenn die Mutter neben dir steht. Dass wir lernen, Danke zu sagen. Bevor ich nehme, sage ich Danke für dieses Essen. Mama, danke, dass du das so lieb gemacht hast. Mutter hatte mir meistens schon die Stullen geschmiert, weil die noch früher aufgestanden war. Dass wir eine dankbare Gemeinde werden, da nimmt man von ihm die Güte und setzt sie um. Das Zweite, dass du irgendwie aufstehst in Anbetung, wo du dich vor ihm beugst und sagst, alles, was du mir anvertraust, will ich tun. Und Anbetung heißt dann nicht, dass du, wenn der Lobpreis hier so richtig gut durchgeht, dass du dann auf die Knie fällst. Das ist alles richtig, ist alles gut, soll auch passieren. Aber Anbetung heißt, dass du auf Arbeit gehst, in deinen Alltag gehst und diesen Alltag Gott zur Ehre weißt. Dass du an deinen Büroplatz gehst, obwohl du schon lange auf die Rente wartest, ziehst du dich an den Schreibtisch und sagst, Jesus, ich weihe dir diesen Tag. Du sollst durch meine Arbeit verherrlicht werden, weil Arbeit ist ein Segen von Gott, kein Fluch. Lies die Bibel. Und wer Arbeit als Fluch empfindet, der lebt sie nicht als Anbetung. Ich glaube, wir könnten so überwinden, wenn wir Arbeit als Segen empfinden und das als Anbetung leben würden. Und dann noch ein letztes, das wird dann jetzt praktisch, aber ich will jetzt keinen Aufruf für Dienste in der Gemeinde machen. Aber wenn du wirklich lernen willst zu dienen, na, ich will das an einem Beispiel klar machen, dann, ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch dreimal durchstarte. Wie David noch in Indien war, hat er sein Keyboard einem jungen Musiker geschenkt, der kein Geld hatte, wo er gesehen hatte, der hatte ein Lobpreis- und Anbetungspotenzial. Und er war total beschämt, weil der hätte sich das nie leisten können, also hat er mit dem Keyboard gespielt. Und nach einer Zeit lang trifft er diesen jungen Mann wieder und dieser junge Mann ist inzwischen etwas wohlhabender geworden und er hat angefangen, dem Nächsten ein Keyboard zu schenken, weil er gesagt hat, ich bin gesegnet worden und ich möchte den Segen weitergeben. Ich glaube, viele Christen in Deutschland, die ersticken an den Segnungen Gottes, weil sie nicht gelernt haben, die zu teilen. Du bekommst jeden Tag 24 Stunden von Gott geschenkt. Die Frage ist, wie viel davon teilst du? Zu seiner Ehre. Du darfst viel für dich verballern. Kein Ding, du kannst ins Kino gehen, du kannst kegeln gehen, du kannst wegen meiner kein Thema. Aber die Frage ist, wenn du wirklich willst, dass Öl in deiner Lampe ist, musst du lernen, von den Segnungen, die Gott dir gegeben hat, zu teilen. Machst du es nicht und rauchst das alle in deiner eigenen Pfeife auf, wird dein Öl nicht ausreichen in der Endzeit. In deiner persönlichen oder auch in dieser bedrückenden Zeit, die da ist. Wenn du auf den letzten 5
fünf Monaten deines Lebens das aufholen willst, wird es schwierig, weil meistens bist du dann so klapprig, dass du nichts mehr machen kannst. Aber ich möchte einen Aufruf machen. Denk drüber nach, wie das steht. Denk drüber nach. Jesus sagt das ja nicht als Niederdrücker, sondern als Ermutiger. Denk drüber nach, dass Öl in deiner Lampe ist. Und das Einzige, wie ich das sehe, wie das fließen kann, ist, dass du bittest, dass du nimmst, dass du dankbar bist und dann anfängst, das zu teilen. In welcher Form auch immer. Ich mache einen Aufruf zum Putzdienst, aber die Technik braucht Hilfe, die Kinder. Man kann so viel unterwegs sein. Und für viele Sachen brauchst du keine lange Ausbildung, sondern du kannst es einfach als Dienst leben. Hier mache ich Schluss mit einer Geschichte, die mich sehr bewegt hat und ich glaube, das erste Mal, wo ich darüber gepredigt habe. Eingeladen zum Hochzeitsteil in der Endzeit, der persönlichen, aber auch in dieser Welt. Jesus möchte dich in der Ewigkeit haben. Deswegen erzählt er das. Mitten eingebettet in die Endzeitgeschichten, Matthäus 22, 23, 24, 25. Ich würde gerne mit einem Chorus abschließen, den wir singen. Ich komme, wie ich bin. Ich singe ihn so oft. Du starbst für mich, darum komme ich. Und dann leiten wir zum Abendmahl über. Ich habe zu lang gepredigt, glaube ich. Übt an mir Vergebung. Ich komme, wie ich bin. Ich komme, du starbst für mich, drum komme ich. Ich komme, wie ich bin. Ich halte ihm nochmal meine leeren Hände hin. Sag, Jesus, ich weiß nicht, wie in dieser Endzeit ich leben kann. In meiner Lebensendzeit und in dieser verwirrten Zeit. Und bitte, dass du mich an der Hand nimmst. Ich komme, wie ich bin. Ich komme, wie ich bin. Du starbst für danke, Jesus, dass wir jetzt auch zum Mahl kommen können. Dass du uns einlädst zu einer intimen Begegnung mit dir, die wir dringend nötig haben. Amen.